ARD.
Wir haben uns nach der Wiedervereinigung zu sehr mit Kulissenbildung, schöner Infrastruktur, schönen Häusern, schönen Straßen befasst und die innere Verfasstheit von Menschen, die diese brutalen Einschnitte erlebt und überlebt haben, viel zu wenig zur Kenntnis genommen.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Ja, sehr, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch, die Sie natürlich auch noch wieder in der ARD Audiothek hören können. Und wenn Sie da schon sind, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Bleib Mensch, dann sind Sie immer dabei. Hallo Petra, du bist auch wieder dabei. Sehr, sehr schön. Und heute haben wir auch mal wieder einen Gast, einen tollen Gast, wird aber noch nicht verraten. Ein Moment noch, ja? Aber wie schön, dass wir heute mal wieder zu dritt sind, ne?
Arne, und wie du die Spannung erzeugst.
Also vor allen Dingen, es ist ja heute... Das wird eine richtig gute Folge, glaube ich. Ich lege mich da jetzt mal fest. Gleichzeitig auch, ach Gott, sehr spannend. Ich bin total, ich weiß gar nicht, was heute passiert. Aber ich finde es total super, dass wir es machen. Wir gucken heute in den Osten Deutschlands nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, die von vielen als Zäsur betrachtet werden. Aber ich glaube, wir gucken gleichzeitig auch in den Spiegel. Denn das ist so ein bisschen die Sache, die man ja gerade jetzt nicht unbedingt machen will, dass wir jetzt wieder hier über die da richten und uns ein Urteil erlauben, ohne irgendwie zu fragen, was ist da eigentlich los und das verstehen zu wollen. Wollen wir heute wieder versuchen,
wir wollen uns weder empören, noch zu laut sein, noch zu selbstgewiss in unseren Urteilen, noch zu sehr aus einer westdeutschen Perspektive meinen, wir stünden in irgendeiner Weise über dem, was da politisch in den beiden Bundesländern in Sachsen und Thüringen passiert ist.
Genau. Ich zähle nochmal zusammen, so was so die Schlagzeilen sind. Also die AfD definitiv dominante Kraft im Osten. Die BSW ist aus dem Stand ein politischer Faktor. Die Regierungsbildung wird immer schwieriger. Sollte die CDU mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht koalieren, dann kann es sehr gut sein, dass die letzte noch verbliebene große Volkspartei zu, ich weiß es nicht, explodieren droht, darf man gespannt sein. Und das Wichtigste symbolisch ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik eine als rechtsextrem eingestufte Partei eine Landtagswahl gewonnen hat. So, das sind jetzt so die Überschriften und dann kommen so die üblichen Reflexe. Und wir wollen heute mal mit etwas Ruhe eine bis zwei, drei Ebenen tiefer gucken. Aber kurz noch vorab zu dir, Petra. Was macht das mit dir? Was fühlst du?
Ich bin überrascht, wie sehr mich das Ergebnis schockiert hat, obwohl die Prognosen ganz klar darauf hindeuteten und wir ja eigentlich schon seit Jahren uns mit der Frage beschäftigen, warum völkische, populistische, totalitäre Versuchungen so stark sind und Menschen der Überzeugung sind, dass das ihre politische Wahl sein muss in dieser Situation. Es ist fast so, als hätte man das die ganze Zeit besprochen und gleichzeitig gehofft, dass es schon so schlimm nicht kommen möge. Und das war vermutlich der letzte politische Wunderglaube, den wir in absehbarer Zeit noch hatten.
So, und jetzt wollen wir nicht heute in die Falle tappen, dass wir zwei Wessis über den Osten reden, sondern wir wollen auch mit jemandem darüber sprechen, der sich auskennt, im Gegensatz zu uns eventuell. Das wird sich heute zeigen. Das ist Christine Jahn, die auch schon fleißig mitgeschrieben hat in ihr Notizbuch. Schönen guten Tag, Frau Jahn. Hallo.
Hallo.
Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, evangelisch-lutherische Theologin, Literaturwissenschaftlerin auch.
Stimmt.
Wow. Und Thüringerin.
Und Thüringerin.
Gebürtige, Geborene und mit dem Herzen auch immer noch da.
Und mit dem Zweitwohnsitz.
Und mit dem Zweitwohnsitz. wie geht's Ihnen? Wie überrascht sind Sie? Was ist Ihre Gefühlslage?
Ich war leider nicht überrascht über diese Wahlergebnisse. Und dennoch erschüttert, weil es sich gezeigt hat, was man aus vielen alltäglichen Gesprächen in Ostdeutschland sich schon erahnen konnte. Die Leute, ich sag das mal so platt, die hatten es satt und die haben ihren ganzen Frust einem Menschen in die Waagschale mitgegeben, à la Herrn Höcke, der mit der Angst der Leute spielt. Also.
Und ist das per se, um sie jetzt auch erstmal noch am Anfang einzuführen und kennenzulernen, ist das Ihr Thema oder ist das ein Thema unter vielen? Kommt man da gar nicht mehr dran vorbei, wenn man in Ihrer Funktion ist und aus Thüringen kommt? Ne? Also ist das ein Lebensthema für Sie?
Also ich sag's mal anders. Ich wohne jetzt seit ein paar Jahren in Fulda und habe da im Kirchentag eben auch mit vielen Menschen in der Arbeit zu tun und auch im Präsidium, die eher westdeutsch sozialisiert sind. Und ich merke schon nochmal, dass da zwei verschiedene Geschichtskulturen immer am Tisch sitzen und zwei verschiedene Erfahrungskontexte. Insofern trifft es das Thema Lebensthema schon auch, aber ich sehe eben auch, dass eine Politik über viele Jahre hin im ländlichen Raum nicht angekommen ist und sich da Menschen nicht gesehen fühlen oder also übergangen fühlen. Und im Osten ist das mal noch echt eine andere Nummer, weil wir dort zwei Diktaturen hintereinander hatten. Bis hinein ins Biografische. Es fällt mir ja selber schwer, meine Freiheit gut zu nutzen und nie daran zu zweifeln, dass mir Rechte zustehen in diesem Land und dass das schon alles gut wird. Ja. Da haben wir Ostdeutsche einfach eine andere Lernkurve.
Ja, so und das wollen wir heute mal versuchen zu verstehen und dem ein bisschen mehr nachzugehen. Haben Sie den Eindruck insgesamt in der öffentlichen Debatte, dass das passiert oder wird, wie Sie gerade im Vorgespräch auch gesagt haben, gerade eher gewedelt und draufgehauen und laut geschrien? Also wird miteinander gesprochen, so wie wir es heute versuchen?
Ich erlebe das selten und es fehlt in den Räumen im ländlichen Raum vor Ort. Es fehlt, also ich sag mal, in der Zivilgesellschaft, ich würde sogar sagen, es fehlt in manchen, ich sag mal, Parteistrukturen, dass Ortsverbände mit Landesverbänden gut kommunizieren und Landesverbände mit auf Bundesebene, dass da gehört wird, was ankommt. Und ich erlebe schon manchmal so den Reflex, naja, das ist ja euer Problem da drüben im Osten. Und das glaube ich nicht. Also das, was sich da jetzt ereignet hat, wenn man in die Statistiken schaut, auch von Hessen, wie viele Jugendliche bei der letzten Europawahl da der AfD die Stimme gegeben haben. Das macht mir Angst fürs ganze Land.
Petra, du hast auch Angst fürs ganze Land, nehme ich mal an. Oder vielleicht noch mit niedersächsischer Perspektive. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, du Arne, lass uns mal aufpassen, dass wir nicht nur sagen, die da drüben.
Niedersachsen ist ja auch ein sehr ländlich geprägtes Land. Und es gibt auch Indizien dafür, vielleicht für uns beide Pastorinnen auch noch eher spürbar, weil viele Menschen uns ja einfach auch ihr Herz ausschütten nach Gottesdiensten, nach Veranstaltungen, auch sehr biografisch werden. Das ist nochmal ein anderer Blick vielleicht als der journalistische oder der politikwissenschaftliche, dass man merkt, da stecken Biografien hinter, große Sorgen, Zukunftsängste, der Eindruck, nicht gesehen zu werden. Und das haben wir eben in unserem Bundesland natürlich auch und im Sendegebiet des NDR sowieso. Und deswegen finde ich wichtig, das Stichwort, was du aufgenommen hast, überhaupt erstmal sich zuzuhören. Denn das ist auch meine Wahrnehmung übrigens auch in den Kirchen. Da gibt es natürlich Partnerschaften und Freundschaften und so, dass die Räume dafür, dass man dem biografischen und auch politischen Zugang der anderen überhaupt erstmal sich zumutet, was ja unglaublich viel Zeit bräuchte, kaum zu nehmen, weil die eigene Urteilskraft vermeintlich schon nicht mehr reicht und man klar positioniert ist. Deswegen zeigt sich sogar in der evangelischen Kirche manchmal, finde ich, so dieses Bedürfnis, die Welt der anderen erklären zu müssen, anstatt überhaupt erstmal zu verstehen, wie anders auch die Geschichtserfahrung in Familien ist. Das ist das, was ich hier in Niedersachsen auch immer merke, wenn man irgendwo auf dem Land ist. Da ist Hannover schon eine fremde Welt. Das ist schon das, die Megapole Babylon. Und umgekehrt auch das romantisierende, falsche Verständnis, über das wir auch schon häufiger gesprochen haben, von dem, was es bedeutet, auf einem Land zu leben, in dem sich die ganze Agrarwelt, die ganze Landwirtschaft brutal verändert hat, in dem Niedersachsen als das Land gilt, das in der Industrieentwicklung das schlechteste aller Bundesländer ist im Moment und die Sorgen und die Ängste ja auch hier spürbar sind. Und deswegen diese Hybris, die kommen könnte, indem man sagt, also wir haben ja seit 45 demokratische Prozesse gelernt und deswegen würde sowas hier nie passieren, die ist mir in der Tat zu überheblich und ich prognostiziere einfach mal auch, dass die falsch sein könnte.
Das werden wir sehen, denn mit den kommenden Wahlen, auch bei hier in Niedersachsen. Nochmal zur Einordnung, ich habe das irgendwo in der Schlagzeile gelesen. Also in Thüringen haben 400.000 Menschen die AfD gewählt. Das sind weniger Menschen, als in Hannover wohnen. Zu den Proportionen. Gleichzeitig, wenn man sich anschaut, was gewählt wurde, neben AfD auch BSW, also in beiden Bundesländern, auch Sachsen, wenn man das zusammennimmt, um die 50%. Und anguckt, was dahinter steht an politischer Idee, ist es ja, wenn ich das so richtig zusammenfasse, dass sich Deutschland mehr abschotten sollte, weniger Verpflichtung eingehen sollte. Und ich dachte dann irgendwann, das kenne ich doch irgendwoher. Das ist ja so wie Germany first. Deutschland an erster Stelle. Wir erinnern uns an Trump, ja. America first, der Schock für alle. Okay, das wäre jetzt Germany first, Neubesinnung auf den Nationalstaat. Und du hast eben von Ängsten gesprochen. Was steht da als Motiv hauptsächlich dahinter? Oder, das ist schwierig, Frau Jahn, aber Sie haben es eben eigentlich schon andeuten lassen. Was steckt dahinter? Ist es hauptsächlich Angst?
Also wenn ich jetzt in mein Heimatdorf hineinschaue, die Leute würden sich ja nicht als Nazi bezeichnen, obwohl sie vielleicht zur Hälfte AfD gewählt haben und dem steht ein anerkannter Nazi vor, ja, mit Herrn Höcke. Ja. Muss man einfach so sagen, ist gerichtlich festgestellt. Und was ich aber wahrnehme, ist, da ist eine Angst vor der Zukunft da. Und man, und wer Angst hat vor seiner Zukunft, der glaubt auch nicht an seine eigenen Rechte. Geschweige denn, dass er sich einsetzen würde für die Menschenrechte anderer. Und deshalb sage ich immer, wir können da wedeln mit unseren Plakaten. Das ist alles wichtig, auch als Kirche. Wir treffen diese Angst eben bei den Menschen nicht. Und wir brauchen wieder Räume und auch als Kirche eine Qualität, dass wir sagen, zuhören. Und zuhören ist nicht zustimmen. Zuhören ist erstmal die Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen und zu fragen, wie meinst du denn das? Und also die Gespräche, die ich dort führe, da geht es ja dann am Ende gar nicht um politische Themen. Da geht es um so eine Angst wie, was wird denn hier mit meinem Haus? Das fühlt sich manchmal an wie so ein Pflegeheim. Da bist du noch als 40, 50-Jähriger an den Ort gezogen. Ringsum sind alle alt. Was kommt denn nach uns? Die Kinder sind weggegangen. Meine Generation im Osten, da sind ganz, ganz viele weggegangen. Die fehlen. Gerade im ländlichen Raum auch. Und es fehlt dort auch so eine, also auch in Städten wie Gera und Altenburg, es fehlt dort so diese Bürgerschaftlichkeit, die im Westen wirklich da ist, auch in solchen kleineren Städten, wo man sagt, das sind Menschen, da kannst du dich intellektuell weiterentwickeln, da kannst du wachsen. So eine Fröhlichkeit, diese Stadt zu gestalten. Und das machen Einzelne doch noch dort, aber das ist mit ganz, ganz viel Kraft verbunden und immer gegen die Welle der Tristesse.
Ich habe der Soziologe Steffen Mau aus Rostock gebürtig, du bist auch ein großer Fan, darf man sagen, ja. Petra, der spricht von einer Schrumpfgesellschaft und er sagt, so wenig Menschen leben im Osten, also in den neuen Bundesländern, wie zuletzt 1904. Das muss man sich mal vorstellen.
Irre Vorstellung, ja.
Also, und das sind ja diese Gefühle, die Sie meinen, ne? Dass man so denkt, ja, sind ist Realitäten. Das hier, ich lebe in einem Totentanz, ja. Oder ich also, übertreibe das jetzt.
Man fährt aber durch Ronneburg und es gibt Straßen, Hauptstraßen und da sind verfallene Häuser. Das könnt ihr euch hier in Hannover oder in Niedersachsen ganz schwer nur vorstellen. Es gibt vielleicht irgendwie im Ruhrpott auch noch oder eher in Richtung Mecklenburg. Aber das gehört dort zur Realität und ich glaube, das macht etwas. Das kirchlich würde ich sagen, es ist, als wenn du vor einer zerfallenen Kirche stehst.
Wobei ich teilweise noch schlimmer finde, ehrlich gesagt, zum Beispiel die top renovierten, auch historistisch rekonstruierten Städte wie die Lutherstadt Wittenberg, die ja zum Reformationsjubiläum überfüllt war. Und wenn man jetzt nach Wittenberg kommt, das ist mir vor kurzem auch so gegangen, trifft man im Grunde auf eine Disney World oder in so eine Kulissenstadt, wo es gar keine Menschen mehr gibt, die diese historisch perfekt renovierte Kulisse irgendwie belebt. Das empfinde ich fast noch als deprimierender, ehrlich gesagt, weil man ja sagen könnte, da war das Investment zu sagen, jetzt ist alles schick und schön, aber die Innenwelt scheint offensichtlich überhaupt nicht dazu zu passen.
Das ist schön. Ja, weil das ist dann wieder diese typische Reflex auch vom Westen, die Außenwelt. Was wollt ihr denn? Ist doch alles
hübsch. Und jetzt feiert ihr noch nicht mal. Aber ich sag mal, Freunde von mir, gerade Wittenberg, die haben gesagt, von April bis Oktober, da ist hier noch was los, da kommen noch Touristenbusse und dann sind wir hier wieder unter uns. Und du kannst dort auch an einem Sonntag, 16 Uhr schon gefühlt, sagen, die Stadt ist wie leergekehrt. Und das ist so schade. Und
vielleicht ist das ja auch ein Bild, also diese innere Leere. Und darum haben wir uns ja oft auch nicht gekümmert. Kümmern wir uns übrigens für die gesamte Zivilgesellschaft vielleicht zu wenig, weil man ja sehr stark über materielle Angebote guckt, ob es Leuten gut geht oder schlecht geht. Und selbst da könnte man ja zum Zustand der Schulen oder zur Pflege alles Mögliche sagen. Aber dass die Infrastruktur auf der Oberfläche schön aussieht, aber schon längst nicht mehr funktioniert, das ist, glaube ich, etwas, was ich jedenfalls höre, ich habe ja mit Pastorinnen und Pastoren aus Thüringen meine zweite Ausbildungsphase gemacht und einer hatte so etwas lakonisch geschrieben, der vermutlich auch eher versucht ist, AfD-nahe Positionen zu haben. Ich will vor allem endlich in Ruhe gelassen werden. Dann könnte man ja sagen, was ist denn das für ein harmloses Statement? Aber es ist natürlich überhaupt nicht harmlos. Der will ja nicht nur von der Politik in Ruhe gelassen werden. Der will nichts Fremdes in seinem Leben haben, keine Irritation. Der möchte im Grunde ein Leben leben, was vermutlich es so auch nicht gegeben hat, sogar als Pastor. Und das ist was mich wirklich sehr beunruhigt. Diese Sehnsucht danach, in Ruhe gelassen zu werden, heißt ja auch im Grunde, alle anderen, die nicht so sind wie ich, sind mir eine innere Zumutung. Und das hat ja massive Folgen für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, in der Lebensstile hochdifferenziert sind, in der eben Menschen aus anderen Ländern versuchen, hier eine Heimat zu finden. Und wie man mit dieser inneren Sehnsucht in Ruhe gelassen zu werden, angesichts dessen, was wir eigentlich gemeinsam bewegen müssten, umgeht, das ist für mich so eine Hintergrundfrage.
Spricht eigentlich nochmal sehr dieses, weil du das zitierst, in Ruhe gelassen werden für eine Kraftlosigkeit. Mhm. Da hat man keine Kraft für andere, noch ein Leben zu gestalten.
Können Sie erklären, warum dann aber auch der AfD oder BSW dann so Kompetenzen zugesprochen werden, dass man denkt, okay, die kriegen das besser hin, mir die Angst zu nehmen oder meine Lebenswelt zu verbessern? Oder wird so weit gar nicht gedacht, sondern es geht eher darum zu sagen, die es bisher versucht haben, kriegen es nicht hin und deshalb fallen die bei uns durch.
Ich nehme es eher als Misstrauen in die aktuelle Regierung wahr und auch Bundesregierung ist damit gemeint, also das ist eine Watsche für die aktuelle Regierung, die wir in unserem Land gerade haben, was da an Wahlergebnissen sich zeigt in Sachsen und Thüringen.
Aber ist es nicht auch ein Paradox einerseits, traut man den politischen Institutionen nichts zu.
Ja, und
vielleicht hat man eine autoritäre Sehnsucht danach, dass Leute einem sagen, wie es gehen soll.
Ich würde gar nicht sagen, dass die den Kompetenzen zuschreiben. Also die haben die Erfahrung, dass es mit dieser Regierung nicht gut geht. Also dass so viele Dinge handwerklich einfach schlecht kommuniziert und nicht umgesetzt werden. Das ist ja wir haben ein wunderbares Programm auf Bundesregierungsebene. Das ist, als wenn ein Architekt einen wunderschönen Plan macht, aber der Bauleiter vor Ort kriegt es nicht gut auf die Straße gesetzt. Und es kommt immer schief raus. Die Leute wissen nicht, was gemeint ist. Und wie sie das dann schaffen sollen, auch nicht. Da ist Kommunikation ein riesengroßes Stichwort. Und ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt die Gespräche reflektiere, vor 19 hat man vielleicht noch, ich sag mal, aus so einem Kyrie-Moment aus Wut und Frust der AfD die Stimme gegeben. Jetzt bekennt sich da immer mehr öffentlich dazu. Da ist ja schon die Lobesabteilung erreicht, wo man manchen Leuten zuschreibt, dass sie wie eine heilende Funktion hätten.
Ja.
Und das ist
Sie meinen Sarah Wagenknecht.
Ob das Sarah Wagenknechts Partei ist oder eben auch Herr Höcke, der dann eben mit billigen Versprechungen daherkommt und sagt, wir schaffen das und wir machen das besser.
Ja.
Und das ist ja das Erschreckende.
Ich habe eine sehr steile These dazu, zu der Frage, die du auch gerade eben aufgeworfen hast, Petra. Haben Sie das Interview gelesen von Wolf Biermann? Liedermacher, aus der DDR ausgebürgert, danach in den Westen gegangen, dort auch recht frustriert gewesen, in diesem System unglücklich. Er sagt, die Ossis sind meine Leute, egal ob ich sie zum Küssen oder zum Kotzen finde. Das war die Überschrift dieses Interviews. So, und er haut da ziemlich einen raus. Und zwar auf die Frage, welche Ossis sind diejenigen, die ein Freiheits- und Demokratieproblem haben? Da antwortet er, das sind die, die zu feige waren in der Diktatur und die jetzt ohne Risiko gegen die Demokratie rebellieren. Den Bequemlichkeiten der Diktatur jammern sie nach und die Mühen der Demokratie sind ihnen fremd. Und ihre Scham zerfrisst ihr Selbstwertgefühl. Ihr altes Leben verklären sie und wählen AfD oder BSW. Hat mich umgehauen. Und mich haut das schon um. Ich weiß nicht, was macht das mit Ihnen, diese Einordnung?
Ja, man kann das so einordnen, aber ich frage mich dann immer nach vorne, wie kommen wir in ein besseres Land? Also und das sage ich jetzt auch mal als Seelsorgerin, wenn ich Gespräche führe, ich frage die Leute nicht vorher, was sie gewählt haben oder an welcher Partei sie sind. Wir müssen das morgen miteinander hinbekommen und ich sag mal klar in der Sache sein und sich ohne auszugrenzen, weil Ausgrenzen ist das Mittel, mit dem die AfD groß geworden ist. Und das ist die Gefahr, auch in unseren Debatten, wo wir immer so schnell empört sind, als uns selbst als Demokraten verstehende Bürger und Bürgerinnen noch. Empörung und Ausgrenzung nützt uns hier gerade gar nichts mehr.
Ja.
Das ist und, ein selbstverstärkender
Narrativ. Also und das spielt ja dann den Leuten auch wirklich nur noch die nächste Opferkarte zu. Und da habe ich keinen Bock drauf.
Nee, ich
möchte
auch,
die Leute auch einfach wirklich ernst nehmen. Und ernst nehmen fängt mit Hinterfragen an.
Ja.
Und deshalb würde ich mich sehr scheuen, so harte Worte bis zum Schluss zu sagen.
Ja. Ja.
Also,
deshalb habe ich das genannt, weil ich das finde ich super, Ihren Ansatz zu sagen. Empörung.
Ich kann das immer nur von mir selber sagen. Und da, wenn ich dieses Zitat von ihm höre, gebe ich ehrlich zu, mit 89, mit dem Mauerfall, ich war da 13. Meine Eltern haben immer in Repressionen gelebt und uns nicht so erziehen können, dass wir mutig unsere Freiheitsräume nutzen, weil du wurdest sofort in der Schule geschasst, nicht nur von deinen Mitschülern, sondern auch von Lehrern. Und es ist so schwierig dann mit 14 auf einmal mit allen Möglichkeiten gut nach vorne zu leben. Und ich will das gar nicht entschuldigen, aber wo lerne ich das, mit meiner Freiheit gut nach vorne umzugehen?
Ich finde gar nicht, dass Sie das entschuldigen. Das ist ja genau das, was wir heute hier wollen, dass wir über diese Empörungs-, über diesen Affekt hinauskommen und Verständnis entwickeln. Ich finde, das ist so ein bisschen das Ziel. Und auch da nochmal, das fand ich auch sehr interessant. Ich bin Jahrgang 81, 43 und ich hatte immer noch hier den Willy Brandt hier, es wächst zusammen, was zusammengehört. So, und dann war so dieses Bild, okay, und blühende Landschaften und irgendwann gleicht sich das an und wir haben eine Gleichheit oder der Osten holt auf und ist dann irgendwie wie der Westen. Und der Soziologe nochmal, Steffen Mau, deutscher Soziologe und Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität in Berlin, der sagt, weil wir jetzt beim Verständnis sind, deshalb ne, so die nächste Stufe vielleicht voranzukommen, der sagt, dass es falsch zu glauben ist, dass Westen und Osten sich angleichen, dass Unterschiede sich eher noch größer werden, weil zwei sehr unterschiedliche Gesellschaften zusammengekommen sind.
Ich glaube, es gibt auch in anderen Bereichen, wird immer unterschätzt, weil wir so stark gegenwartsbezogen immer denken, wie lange die Nachwirkungen von Erfahrungen unserer Vorfahren sind. Das haben wir eigentlich schon im Umgang mit dem Nationalsozialismus schmerzlich gelernt. Im Westen, im Osten dann sehr viel später, was es bedeutet, dass Eltern, Großeltern, Urgroßeltern in einer Diktatur gelebt oder überlebt oder auch gerne gelebt haben. Und das ist ja das, was man etwa schon bei 20-Jährigen plötzlich sieht, dass sie eigentlich die Verwundungen ihrer Großeltern weiter kolportieren und man zu lange nicht verstanden hat, dass individuelle Freiheit von Prägungen lebt, die weit in die Familiengeschichte ragen. Und das ist ja auch ein Pastorinnenthema, wie sehr, das merkt man etwa bei Beerdigungsgesprächen, wie sehr Familiengeschichten über Familiengeheimnisse, Tabus, die Sprachlosigkeit schon leben. Und wenn man das auf eine Gesellschaftsebene zieht, denke ich manchmal, dass wir zwar auf der Oberfläche in rechtlichen und institutionellen Bezügen eine Gleichheit geschaffen haben, aber das, was wir eigentlich hätten brauchen müssen, auch im Westen, gerade hier in Niedersachsen, in diesen grenznahen Gebieten, eine Aufarbeitung dessen, was diese Trennung dieser beiden deutschen Teile eigentlich mit dieser zukünftigen Gesellschaft gemacht hat. Das haben ein paar Expertinnen und Experten gemacht, aber es war kein Thema der Auseinandersetzung.
Ja.
Und das scheint etwas zu sein, was man auch nicht nachholen kann, leider. Aber das sehe ich mit einer gewissen Trauer und möglicherweise müsste man auch einen schärferen Begriff wählen. Das ist auch das Schuldiggewordensein an einer Generation, die so brutale Transformationsprozesse überleben musste, dass die Transformationsangst, also die Veränderungsangst logischerweise auch noch viel größer ist als bei uns.
Naja, und das ist ja der Begriff, Frau Jahn, den Sie gerade genannt hatten, dieses nach vorne zu leben. Also ich denke gerade nämlich auch so, ich hätte gedacht, das wäre nach einer Generation irgendwie durch, diese Unterschiede, dass das so lange uns prägt, dass ich sag's nochmal, der Westen sozialisiert durch USA, Marshallplan, der Osten, Sowjetunion, der Westen Kapitalismus, der Osten Sozialismus und Diktaturen. Das ist
Das wirkt ja alles noch nach. Also ich sag mal, wir haben zwei Diktaturen hintereinander. Wir haben mit der DDR eine Diktatur, die ganz viele Leute enteignet hat. Wir haben da keine, ich sag mal, Kapitalrücklagen, wie das sonst so üblich ist. Wir haben nicht die Sicherheit, die wir uns selber erwirtschaften konnten, wie man das vielleicht durch eine Generation eine oder zwei Generationen mehr hat.
Ein gutes Konto.
Wohneigentum ist dort nicht flächendeckend vorhanden. Und das, man kann sagen, nichts haben ist ein leichtes Leben, aber wir haben nicht so ein großes Sicherheitspolster privat. Und das macht was mit den Leuten. Und natürlich können wir sagen, es ist für alles gesorgt. Bett, Brot, Butter, alles da. Die Leute, wenn ich durch die Dörfer fahre, die konnten auch alle etwas an ihrem Haus machen und Co. Aber darüber hinaus geht es halt nicht weiter. Und ich hätte mir manchmal auch gewünscht, dass Politik mehr sieht, also auch was die Generation meiner Eltern, du hast es Transformation genannt, mit diesem Bruch 89, es ändert sich alles, du musst einen neuen Beruf ergreifen und Co. Mhm. Was die Menschen in meinem Alter damals alles gewuppt haben und zusätzlich noch Kinder gehabt und Co., da haben sich mehr als nur Straßennamen verändert.
Das hat Petra in einer anderen Folge, hast du das schon mal gesagt, diese Leistung, dass man das anerkennt und mal im Respekt und Hut zieht
und
davor.
Ich habe mich damals so
anstatt gefreut, zu sagen, die meckern schon wieder, alles wunderbar, was meckern sie denn?
Ja, und ich sage mal, natürlich, Herr Steinmeier hat sich mal aufgemacht und hat dann auch ostdeutsche Städte besucht, war auch in Altenburg, war dort mal mit seinem Büro vor Ort. Das war so ein wichtiges Zeichen. Ich hätte mir das schon vorher gewünscht, also vor mehr Also schon vor 10 Jahren. Und ich glaube, wir haben die Menschen schon nicht nur vor 3, 4 Jahren verloren.
Sondern?
Also das...
Ich hätte eine Idee, also weil ich das auch... Das war mir nicht klar. Also erstmal die Wiedervereinigung. Was für ein Bruch. Aber da gab es ja schon so einen Austausch. So, also man hat schon überlegt, wie es gelingen könnte, wenn auch relativ viel vom Westen dann kam und wenig übernommen wurde. Zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder so. Also, aber was mir nicht klar war, dass ohne große Debatte auch EU und NATO übergestülpt wurden. Ohne große Diskussion. Und dass das auch so ein bisschen... fortlebt, dieses Skepsis am transatlantischen Bündnis und diese Russophilie, wenn man das so vielleicht nennen will. Und auch da ja erklärt, wie gerade der Ansatz ist in der Politik zur Unterstützung der Ukraine oder im Umgang mit Russland.
Mir persönlich ist diese Russlandliebe ja total fremd. Ja. Ich war in der Schule, wir mussten Russisch lernen, das wurde uns reingeprügelt wie mit einem Hammer. Und jetzt kam ich aus einem christlichen Elternhaus und hatte da sowieso eine andere Haltung. Aber wenn ich mich hineinversetze in die Kinder und auch Erwachsenen, die damals eher aufgeschlossen waren dieser DDR gegenüber, die haben auch andere Erfahrungen mit den Leuten gemacht. Ne? Und natürlich haben die vielleicht ein anderes Russlandbild.
Ja.
Und unabhängig davon, glaube ich, kann man auch sagen, als Ostdeutsche traue ich den Russen alles zu, weil ich weiß, wie die gewirkt haben.
Aber das Interessante ist ja, Russland ist ja nochmal ein besonderes Thema.
Auch dass, Bösen traue ich denen alles zu.
So, Punkt. Dass die Tiefengrammatik irgendwie die Geschichte mit den Russen umgedeutet hat. Es gibt ja auch viele Gründe, warum das so sein kann. Das hat ja vielleicht auch was mit diesem anti-westlichen, anti-amerikanischen Gestus zu tun, der sich viel länger gehalten hat. Das sieht man ja auch bei Sarah Wagenknecht. Mhm. Das scheint ja gut zu funktionieren. Sogar bei der CDU im Osten merkt man das ja. Dafür bräuchte man, glaube ich, nochmal mehr Zeit. Aber was ich schon auffällig finde, mich daran zu erinnern, dass nach 89 sich meine Welt überhaupt nicht geändert hat, um es mal ganz offen zuzuspitzen. Also während die der Familie im Osten oder auch der Kolleginnen und Kollegen im Osten, meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen dann sich erheblich geändert hat, hat sich meine eigentlich oder die meiner Eltern gar nicht geändert. Und das ist möglicherweise auch ein Problem, wenn man da sagt, es muss zusammenwachsen, was zusammengehört. Es ist eigentlich nur ein Teil hat sich brutal verändert, wenn man so will, massivst. Und der andere Teil hat abgewartet oder kommentiert. Und das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, wobei die Rolle möglicherweise nicht mehr ganz so groß ist, wenn man sieht, dass diese autoritäre Versuchung ja in diesem westdeutschen Milieu, in dem wir uns hier befinden, ebenfalls auf fruchtbaren Boden fällt.
Mhm. Und ich würde das sofort unterstreichen, das ist ein menschliches Phänomen. Dass man natürlich immer irgendwie lieber in die Kindrolle geht und sagt, Vaterstaat macht alles. Ne? Und dieses, ich lehne mich zurück und irgendwie wird es schon über uns kommen, das gute Leben.
Oder es erwartet man doch auch, das ist doch auch was, worüber wir schon häufiger geredet haben, dass andere dafür sorgen, dass mein Leben gut wird. Ja, das ist klar. Ja auch ein vermessenes Bild von Politik, was ja diese eigenen Freiheitsräume gar nicht mehr mit der eigenen Verantwortung verbinden kann. Aber du hast etwas gesagt, was mich wirklich im Moment sehr beschäftigt, eine Zukunft zu haben. Wenn man sich hier etwa in Niedersachsen umguckt oder im Sendegebiet des NDR, gibt es ja ähnliche Abbrüche. Also in diesen Tagen Schlagzeile, wie gefährdet VW etwa ist als Standort.
Die größte Krise seit den 90ern bei VW.
Das Land Niedersachsen weit abgeschlagen, was die Industrie- und Innovationsentwicklung angeht, auch im Verhältnis zu Thüringen und Sachsen interessanterweise. Mhm. Dass auch hier erleben wir ja bis in unsere eigenen Freundeskreise, dass die Lust auf Zukunft selbst bei jungen, gut ausgebildeten Leuten gar nicht mehr da ist und sich so eine lethargisch-fatalistische Stimmung breit macht und dann festzustellen, dass die einzigen mit ihrer großen Erzählung völkische, rückwärtsgewandte, menschenrechtsfeindliche Figuren sind, die ein Gesellschaftsbild prägen, vor dem man ja wirklich nur Angst haben kann. Und zu fragen, was muss man eigentlich dagegen setzen? Wir als in den Kirchen übrigens auch. Mhm. Wir mit unserer Hoffnungsbotschaft, die eigentlich dann zünden muss, wenn für Optimismus kein Anlass herrscht. Aber auch ihr in den Medien oder in der Zivilgesellschaft, was braucht es eigentlich, damit man eine Zukunftserzählung weitertragen kann, die glaubwürdig ist und wo man auch Lust hat, mitzuwirken.
Genau, ne? Also das, da müssen wir jetzt auch mal hingucken und überlegen, weil wir haben, finde ich, jetzt so das Klare gestellt, Empörung hilft nicht, Wedeln hilft nicht, Verständnis vielleicht mehr. Grundsätzlich nochmal ganz kurz Zwischenfazit, diese Idee, das anzuerkennen, dass es dass all diese Geschichte damit reinspielt und dass es verschiedene Mentalitäten, Kulturen sind, erstmal gut, oder? Mhm. Anstatt zu sagen, ihr müsst und irgendwie das auf Krawall anzugleichen. Ja, geht ja gar nicht. Ist ja auch einfach nicht so. Wir haben sogar ein anderes Parteienlandschaft demnächst im Osten als noch im Westen. Und vielleicht wird es noch so kommen. Im Westen auch, hast du schon recht, Petra. Also das halten wir mal fest. Mhm. Ja, was machen? Nochmal Steffen Mau, der sagt, es ist, sind wir noch kurz im Osten nochmal so, es ist jetzt nicht so, dass die keine Demokratie wollen, sagt er. Sie wollen sie nur anders. Und die verstehen unter demokratischer Mitwirkung sowas wie, er bezeichnet das so ein bisschen, dass der Volkswille mehr berücksichtigt wird. Also nicht so repräsentative Demokratie mit gewählten Parlamentsmitgliedern, sondern mehr unmittelbare demokratische Mitwirkung. Würde das helfen? Er spricht dann von Bürgerräten, dass Bürger ausgelost sich dort zusammentreffen, Vorschläge erarbeiten für die Politik, lernen, wie man Kompromisse macht, die Mühlen der Demokratie und vielleicht später sich auch in Parteien engagieren. Ist das ein Ansatz, um aus dieser Angst und diesem Schrumpfen und diesem Abgrund, der sich da irgendwie gefühlt auftut, sich selbst zu ermächtigen, Selbstwirksamkeit zu spüren?
Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, immer gut. Mhm. Also, und dann kommen wir aber an den nächsten Punkt. Ich komme nochmal auf das Bild mit dem wunderbaren Architektenplan und dem Bauleiter zurück. Wenn ich dann den Bürgerrat einberufen habe und alles gehört habe und wir sind raus aus dem Brainstorming und haben vielleicht auch eine Idee, wie kommt denn die Idee in die Welt?
Ja.
Da brauchen wir eine gute, handwerkliche, funktionierende Regierung. Und auch eine Regierung, die sich darin versteht, zu dienen. Nicht sich selbst und dem hoffentlich nächsten Wahlergebnis, sondern den Dienst an der Sache und den Menschen. Und dass es am Ende auch gut kommuniziert und auch mit Kommunen vorbesprochen wird. Also ich sag mal, was mit dem Heizungsgesetz strukturell passiert ist, dass da auch mit denen, die es am Ende in den Kommunen und Landkreisen irgendwie mitdenken müssen, nicht vorher gesprochen wurde, sondern erstmal die Idee in die Welt kam. Das ist doch katastrophal. Der Bund braucht doch die ganzen Operateure von vor Ort. Und was es dann für den einzelnen Nutzer am Ende heißt, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich muss es mit denen, die ich brauche, erstmal gut vorbesprechen. Mhm. Und das dürfen wir erwarten.
Ja. Und dieses Unbehagen ist ja nicht auf irgendeine Region beschränkt. Das ist ja
keine,
wirklich bundesweit, ne? Also die Unzufriedenheit gerade auch über die Ampel, das ist ja kein ostdeutsches Phänomen. Petra, hast du da eine Antwort, einen Ansatz?
Also die Idee mit den Bürgerräten ist erstmal eine schöne und eine gute, kann aber sich als Bumerang erweisen, nämlich genau dann, wenn Leute wirklich den Eindruck haben, wir wollen hier im Nahbereich was mitgestalten, in unserer Kommune, in unserem Dorf, in unserer Ortschaft, und dann wird es nie Realität. Das könnte den Frust eben noch vergrößern. Deswegen finde ich auch, so großartig diese Teilhabemöglichkeiten sind, dass die Umsetzung dann entscheidend ist. Und da muss man über so langweilige Dinge reden wie Verwaltung, einfachere Bürokratie, die Frage, wo auch das Geld hingeht, etwa wenn man sich den Zustand der Schulen anguckt, im Osten wie im Westen. Was ist das eigentlich für ein Zukunftsversprechen an die jetzt 10-Jährigen, wenn der Putz von der Decke fällt und der Unterricht immer ausfällt? Das ist mein Lieblingsthema, ich weiß, aber das ist für mich so symptomatisch. Oder wenn wir auch gerade hier in so einer ländlichen Region sagen, alle sollen den öffentlichen Nahverkehr nutzen, weil wir das Klima schonen wollen, und es fahren aber gar keine Busse, und über die Deutsche Bahn wollen wir jetzt gerade lieber nicht reden, weil die ja auch eher zu einem Symbol geworden ist für etwas, was nicht funktioniert. Und ich glaube schon, dass wenn der Alltag nicht funktioniert, das, was dann ganz weit weg irgendwo stattfindet in Berlin oder Brüssel, entweder gar nicht mehr wahrgenommen wird oder als nicht glaubhaft empfunden wird. Und deswegen ist das, was vor Ort geschieht, wirklich, glaube ich, ein Schlüssel für die Frage, wie bin ich Teil einer demokratischen Gesellschaft? Und wenn man sich anguckt, wie im Westen das allmähliche Vertrauen in demokratische Institutionen aufgebaut wurde, dann ist es nach allem, was wir wissen, das sagt auch die Forschung, vor allem die Kommunalpolitik gewesen. Ja. Also glaubwürdige Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Stadtdirektoren, Leute in Vereinen, die sich engagiert haben, die sich zusammengesetzt haben. Und dieses Zusammen, das ist, glaube ich, auch ein Stichwort. Also wieder zu lernen, dass es sowieso nur zusammen geht, das muss man einfach mal ganz nüchtern sagen. Das sonst auch, kriegt man irgendwann eine Rhetorik des Bürgerkriegs oder vielleicht auch Schlimmeres.
Und eigentlich brauchen wir auch ein Land, in dem du wieder einen Bürgermeister begegnest, der mit strahlenden Augen von seiner Arbeit erzählt.
Weil er nicht bedroht wird.
Weil er nicht bedroht wird, weil er irgendwie auch, ich sag mal, mit einer Verwaltung agieren kann, die ins Ziel hineinführt und nicht ins Papier. Also wie schwer wird es werden, dass wir überhaupt diese ganzen Posten in jedem Dorf, in jeder kleinen Stadt besetzt bekommen?
Und das haben wir in Niedersachsen auch schon.
Und das ist ein bundesweites Problem. Und das muss uns doch Sorge machen.
Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, ein noch doch eher Ostphänomen auch schon wäre, dass die Parteien strukturell nicht so gut und stark aufgestellt sind, dass sie wenig Mitglieder haben und dadurch nicht so diese tragenden Milieus bilden konnten. Und zum Beispiel ein Ausdruck davon ist, dass häufig parteilose Bürgermeister gewählt werden, gerade weil sie keiner Partei angehören. Ne?
Das in meinem Heimatdorf in Thüringen ist ein Parteiloser seit 1990 da.
Ja. Und der strahlt auch nicht mehr.
Der macht seinen Job gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich 5 neue Leute melden, um ihm den Posten streitig zu machen. Und der ist über 70.
Ja. Was mir, also wenn man es jetzt wieder nochmal gesamtdeutsch sieht, was mir Sorge macht, ist, also wir haben gerade die Ampel. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Frust an dieser Arbeit, die sie macht, auch zu vielen Prozentpunkten führt, gerade bei den Ergebnissen von Landtagswahlen.
Ich finde das zu kurz gegriffen, ehrlich gesagt. Das, die Ampel ist ein Symptom für die letzten Jahre, aber der Frust ist ja viel älter.
Ja.
Und deswegen wäre ich vorsichtig, das jetzt auf diese Regierung zu fixieren. Das muss man, glaube ich, auch auf die Vorgängerregierung mit verrechnen. Auch.
Aber schon doch das Gefühl, die da oben kriegen nichts mehr hin. Die können kaum noch was richtig regeln, was mich beschäftigt und was ich mir wünsche. Und vielleicht sind wir da wieder bei, ich möchte einfach eine Zukunft haben und ich habe nicht den Eindruck, dass die mir eine Zukunft bilden können. Jetzt haben wir in den beiden Ländern, in denen gerade gewählt wurde, das sind Koalitionen, da kann man sich ja jetzt schon irgendwie gar nicht denken, wie soll denn das gehen eigentlich, CDU mit BSW? Also das würde ja dann zu noch mehr Frust führen und Unzufriedenheit. Ich weiß gar nicht,
Das ist meine persönliche Sorge, dass wir da noch tiefer hineinkommen und die AfD bei der nächsten Wahl noch mehr Leute für sich gewinnen könnte, weil die Frustwelle steigen wird.
Also. Und es gibt ja auch noch andere reale Gefahren. Also wenn die AfD eine Sperrminorität ist bei Entscheidungen, die in Landtagen eine Zweidrittelmehrheit erfordern, wenn es darum geht, wichtige Richterstellen oder Verfassungsrichterstellen sogar zu besetzen, das ist ja eine Debatte, die wir eigentlich nur aus den USA kennen bis jetzt. Was bedeutet das eigentlich, dass Leute über Recht und Unrecht entscheiden, die selber völkisch geprägt sind? Das sind ja ganz reale Sorgen und auf die muss man, glaube ich, wirklich sehr, sehr aufmerksam sein. Und da gilt es auch, dass etwa die Berufsverbände, die Medien das sehr, sehr kritisch und genau begleiten. Also es sind ja wirklich faktisch Bedrohungen, die in Sichtweite sind.
Ja, vor allen Dingen merke ich gerade, dass ich selber dann auch diese Perspektive kriege, dass einem ja Angst und Bange vor der Zukunft werden kann. Also etwas, was ich gefühlt meiner DNA so gar nicht so ausgeprägt ist. Aber ich sitze gerade hier, gehe das im Kopf durch und denke...
Der Groschen fällt.
Ja.
Ist aber so? Ist das nicht vielleicht auch...
Ja, und... Ja, und ja, und nun? Und
in mir regt sich da sowas wie Trotz, ehrlich gesagt. Das ist ein sehr verhaltener Trotz. Ja, ich will mich damit nicht zufrieden geben.
Ich mich auch nicht, aber jetzt gucke ich nochmal auf die Menschen, die BSW und AfD vielleicht hoffentlich nur aus Wut ihre Stimme gegeben haben. Ich glaube, es braucht ein ganz großes, wir haben es gehört und verstanden. Von Bundespolitik auch.
Und wäre das,
Entschuldigung, ja? Und das ist jetzt zu wenig, wenn man die Wahl als bitter ausgegangen bezeichnet oder nach dem Motto, es ist ja nicht so schlimm gekommen, wir sind noch mit im Landtag drin. Leute, das ist jetzt durch und weiter zu regieren, als wäre das irgendwie noch gut über die Klippe gekommen. Das geht nicht.
Also wäre es dann jetzt doch wirklich, okay, Neuwahlen.
Weil ich versetze mich jetzt mal rein in manche. Die haben dann wieder das Gefühl, jetzt haben wir hier schon gewählt. Wir haben den Leuten den Denkzettel geben wollen und es geht wieder weiter.
Aber da auch wieder dieses Dilemma. Okay, Neuwahlen. Und dann, wenn man sich überlegt, was dabei rauskommt, dann wieder Koalitionsverhandlungen. Vielleicht jetzt gerade gibt es drei Partner, wenn die CDU in einer großen, also in einer Jamaika oder was auch immer, dann hätte man mit der CSU noch eine vierte Partei. Und dann denkt man sich, okay.
Also wir brauchen, ich sag's mal so, dieser Politik-Sprech nach dem Motto, wir haben das hier schon alles gut im Griff, das ist ein Triggerpunkt. Mich erinnert manches jetzt sehr an meine Kindheit, wo du ja auch schon, ich sag mal, die Riegen der DDR-Regierung gesehen hast und die haben einfach in ihrem Closed Shop weitergemacht. Und da sind Ostdeutsche mit ihrem Erfahrungskontext, da springen sofort Filme an. Das ist nicht, dass man das eine mit dem anderen gleichsetzen darf. Aber das sind die emotionalen Filme dahinter.
Und dieses
Gefühl, es wird an uns vorbei, trotzdem das Schiff nach vorn gefahren, obwohl wir also in eine andere Richtung wollen oder sogar zurück.
Und was den Politikstil und das Sprechen angeht, das ist wiederum ja auch etwas, was ganz viele bemerken. Ich finde dieses Kleinreden wollen, dieses Einschnitts am 1. September 2024 deswegen auch so erschütternd, weil die Reaktionen aus den Nachbarländern, aus den USA, aus den Niederlanden, aus Großbritannien, aus Frankreich, ja, was ganz anderes vermuten lassen. Es ist fast so, als wenn wir von außen eine Wahrheit gespiegelt bekommen, die wirklich von großer Sorge geprägt ist. Wie geht das weiter in Deutschland? Die wir uns im Moment vielleicht immer noch einen Tick zu schön reden.
Das ist ein Dammbruch und das können wir nicht schön reden.
Und wir können, glaube ich, jetzt auch keine Lösung finden, was getan werden muss. Ist auch nicht unsere Aufgabe, das ist das Schöne. Das darf die Politik sich gerne überlegen. Aber wir halten mal fest den Gedanken heute von Steffen Mau abschließend. Er spricht von Zweiheit in der Einheit, ne? Dass man das so berücksichtigt. Wir haben heute uns viel Mühe gegeben, es auch zu verstehen, anstatt draufzuhauen. Vielleicht aus Ihrer Sicht zu viel Verständnis zu üben, wenn das so ist. Schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail, bleibmensch@ndr.de. Es gibt ja vielleicht auch Grenzen Ihrer Meinung nach, dass man zu sehr versucht, das nachzuvollziehen und das anzunehmen und damit zu arbeiten. Können Sie uns sehr gerne schreiben. Abschließend, Frau Jahn, also wirklich ein Augenöffner. Es war die spannende, interessante Folge, die ich für mich persönlich angekündigt habe. Also ja, wie gehen Sie jetzt raus aus diesen 45 Minuten?
Also, ich werde mich in Ostdeutschland mit meinen Leuten noch viel enger vernetzen, weil die noch ein anderes Land wollen, wo das soziale Miteinander im Blick steht und nicht die Ausgrenzung noch größer gemacht wird, die müssen sich jetzt gegenseitig den Rücken stärken. Und da wünsche ich mir auch, dass wir das bundesweit so denken. Und zwar ohne zu sagen, wir gehören zu den 30% Guten noch, sondern wir brauchen Dialog, Dialog, Dialog und den Mut, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und Parolen zu hinterfragen. Und wir werden die Leute nur einzeln zurückgewinnen.
Dadurch.
Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Hoffnung. Mhm. Kirche beginnt im Dialog, Demokratie braucht Dialog. Und alles andere sind Papiertiger.
Petra? Schwierig nach so einer Folge. Also du musst jetzt keinen.
Das ist kein,
nur für dich
nein,
persönlich.
Das ist kein genau. Fazit, sondern das ist das, was wir viel zu selten haben, auch als Kolleginnen, zwei Pastorinnen, unterschiedlich geprägt, die ja auch schon dieses und jenes miteinander gemacht haben, aber dieses Gespräch ja auch noch nicht geführt haben. Und ich hoffe sehr, dass spätestens auch beim Kirchentag in Hannover 2025 eine Gesprächsatmosphäre entsteht, in der man sich nicht immer zu sicher ist über das Urteil der anderen und dass so ein Ort wird, zivilgesellschaftlicher Ort, wo wir in anderer Weise miteinander sprechen können.
Vorurteilsfrei, kontrovers, zugewandt.
Für mich wäre es, glaube ich, dass dieses Bild, was wir vorhin hatten mit dieser Äußerlichkeit, das ist doch alles hübsch, und der Innerlichkeit. Und dass man mehr auf die Innerlichkeit guckt. Auch wenn man jetzt ablehnend sagen kann, wie kann man denn bitte einen Höcke wählen? So. Aber dass dieser Reflex nicht ausreicht, um wirklich Lösung zu finden und an Lösung zu arbeiten, weil wir sonst uns immer nur weiterdrehen und es beim nächsten Mal 40% vielleicht sind.
Ja, wir können nicht mit Feindbildern nach vorn in die Zukunft gehen.
So können wir doch vielleicht mal enden heute. Vielen Dank, Frau Jahn, dass Sie heute uns geholfen haben.
Danke fürs Gespräch.
Zu uns gekommen sind. Noch der Hinweis, diese Folge können Sie in der ARD Audiothek nachhören und unseren Podcast dort auch sehr gern abonnieren. Und das passt heute sehr gut. Es gibt da einen weiteren Podcast, der nennt sich Von Drüben und Drüben von den Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk, die das auch aufgreifen, dass es noch so viele Missverständnisse gibt zwischen den Deutschen in Ost und West. Deshalb haben sich die beiden Gastgeber Doreen Jonas, aufgewachsen in der DDR, und Mario Köhne, aufgewachsen im Emsland, dran gemacht, aus ihren Jugendjahren zu erzählen. Und die können unterschiedlicher kaum sein. Und auch da merkt man durch die Erfahrung und die Prägung, die diese beiden Menschen mitgemacht haben, dass es doch zwei Gesellschaften sind, die da und aktuell, und so kriegen wir den Bogen vielleicht zurück, versuchen, miteinander nach vorne zu leben. Ja, wollen wir so enden heute? Gedanken. Es ist wirklich, ja, war selten so
es ist immer gut, Arne, wenn wir Gäste haben.
Es ist immer schön, ja. Vielen Dank wirklich, Frau Jahn. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, schreiben Sie uns sehr gerne bleibmensch@ndr.de, was Sie davon halten. Petra, ganz herzlichen Dank.
Und danke dir.
Bis zur nächsten Folge.
Danke dir, Christine.
Danke euch.
Auf Wiederhören.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts. Und Petra Bahr.